Valerie Gore mid Shoes of Glass.
We interrupt this program for an important bulletin.
February 13th is World Radio Day. We're joining with UNESCO to celebrate radio and how it shapes our lives, how it informs us, entertains us, and gives us a voice. For more information, visit worldradioday.org. World Radio Day 2017. Radio is you.
Das ist er, der offizielle Trailer, wie man so schön sagt, oder Jingle für den World Radio Day. Jedes Jahr seit 2012 am 13. Februar gefeiert oder begangen, von der UNESCO damals ausgerufen. Ja, und wir nehmen uns Radio an sich als solches heute also auch nochmal genauer unter die Lupe. Während hierzulande Radio ja eher als Begleitmedium wahrgenommen wird, gern ja auch als Dudelfunk bezeichnet wird, ne, spielt es in anderen Teilen der Welt eben eine manchmal doch fast überlebenswichtige Rolle. Radio erreicht weltweit immer noch die meisten Menschen, vor allem wenn sie in abgelegenen Gebieten sitzen, in Gebieten, in denen die Kommunikationsstruktur zum Beispiel noch nicht steht oder wieder zerstört wurde, in Kriegsgebieten zum Beispiel, in Syrien. Die MICT, Media in Cooperation and Transition, eine NGO aus Berlin, sieht sich da als Plattform für Medienentwicklungszusammenarbeit und startete vor ein paar Jahren ein Projekt, das es Menschen im Bürgerkriegsland also ermöglichen soll, trotz zerstörter Kommunikationsstruktur an Informationen ranzukommen. Am Telefon ist jetzt der Gründer vom MICT, Klaas Glenewinkel, und ich sag hallo, Klaas.
Hallo, hallo.
Klaas, ihr seid seit 11 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, vornehmlich im arabischen oder nordafrikanischen Raum tätig zur Entwicklung von unabhängigen Medien bzw. einem Mediensektor. Und in Syrien habt ihr ein Projekt, ein zweigleisiges Projekt gegründet vor, wann war es, 3, 4 Jahren etwa?
Genau, wir haben das 2012 inzwischen. 2012 haben wir das Syria Radio Network ins Leben gerufen.
Mhm. Was ist das?
Genau, also wir wollten die Menschen in Syrien erreichen und wir wollten die natürlich auch selbst sprechen lassen. Und natürlich ist es wie überall auf der Welt und vor allem auch in solchen Regionen sind soziale Medien besonders wichtig, auch Messenger-Services natürlich, weil die Leute eigentlich nur den Menschen trauen, die sie eh schon kennen. Und Radio hat genau diese Vorteile eigentlich auch. Das heißt, jedermann kann es relativ kostengünstig machen und damit sehr viele Leute sehr persönlich, personalisiert erreichen. Und es ist eben auch sehr interaktiv. Deswegen haben wir uns damals für Radio entschlossen und haben das Syria Radio Network ins Leben gerufen. Das ist ein Verbund von 10 lokalen Radiostationen, die wir sowohl mit Sendern versorgen als auch mit Trainings.
Okay, mit Sendern. Das heißt, ihr baut dort vor Ort im Land direkt UKW-Sender auf.
Ja, das Problem war, die ganze UKW-Infrastruktur in Syrien war eigentlich zerstört, als wir angefangen haben. Das heißt, wir dachten erst Radio super und dann ging das aber nicht, weil es gab überhaupt keine Sender und Masten mehr und alles war wahnsinnig gefährlich. Und deswegen mussten wir uns da was überlegen und sind darauf gekommen, eigentlich, lass uns doch mal einen eigenen Transmitter entwickeln, also echte Hardware. Und dann haben wir nach Technikern gesucht und das Problem ist halt, das ist so eine alte Technologie, UKW, die waren schon alle tot. Das heißt, wir mussten im Grunde bei Null anfangen. Wir haben niemanden getroffen, der sich damit wirklich professionell auskannte, sondern haben uns das selbst beigebracht und sind ein Team von 6 Softwareentwicklern und Ingenieuren und so weiter und haben jetzt vor 2, 3 Jahren tatsächlich einen ganz tollen UKW-Transmitter hergestellt und betreiben den jetzt unter anderem in Syrien.
Okay, wie kann man sich das Ding vorstellen? Das ist jetzt wahrscheinlich dann auch nicht besonders groß, ne?
Nee, genau. Das musste natürlich klein sein. Das muss super robust sein. Das darf kein Ventilator haben, damit, wenn da der Wüstensand reinkommt, das Ding nicht kaputt geht. Mhm. Und am besten sieht es nicht mal aus wie ein Radiotransmitter. Mhm. Und genau, dieses Gerät heißt Pocket FM. Und Pocket FM heißt natürlich auch, ich kann es in den Koffer tun und komme damit ganz flink über jede Grenze und kann im Grunde von jeder Küche aus, ob das nun in Idlib oder Aleppo oder Damaskus ist, relativ schnell auf Sendung gehen.
Okay, das heißt also, ihr habt dann tatsächlich Leute rübergeschickt nach Syrien mit diesen Transmittern in der Tasche und habt die dann Pi mal Daumen im Volk verteilt, oder wie?
Ja, ja, ganz genau so ist es. Das heißt, ich habe persönlich selbst einige in die Türkei gebracht. Das heißt, es läuft natürlich alles über die Türkei. Und dann am besten im Bordgepäck durch den Zoll durch. Weil so ein Radiotransmitter ist halt eine sensible Sache, auch in der Türkei heutzutage. Und genau, dann muss man lokale Partner finden, die man dort trifft und die das kleine Gerät über die Grenze bringen. Aber das Transportieren ist natürlich nicht die einzige Gefahr, der man sich aussetzt, sondern das Senden an sich. Und dadurch, dass das Gerät sehr klein und ganz leise ist und über Solar betrieben werden kann, sind diejenigen, die das benutzen, weniger in Gefahr, als wenn man so riesige Sender hat, die irre laut sind und wo jeder Nachbar sofort weiß, was man da treibt.
So, und jetzt kann ich mit diesem Transmitter, wenn ich jetzt in Aleppo sitze, den könnte ich mir jetzt ans Küchenfenster stellen und mir meine entsprechenden Sender einholen, oder sind es nur bestimmte Sender? Ich bin da leider nicht so firm in Sachen Technik, die ich damit erreichen kann.
Also genau, ganz wichtig nochmal, es handelt sich also nicht um ein Radio zum Radio hören, sondern um eins zum Senden. Und was wir damit machen, ist, dass wir lokale Gruppen, Aktivisten, Radiomacher, dass wir denen Reichweite geben. Das heißt, wir schenken denen diese Sender.
Alles klar.
Und gebündelt im Verbund mit allen anderen zusammen teilen sie sich diese Frequenz, die dieser Sender ausstrahlt. Das heißt, ja, wenn du heute in Idlib bist und Syrnet einstellst bei dem Sender 91.0, dann hörst du Sendungen, die du sonst nicht hören könntest, dank unseres Senders.
Alles klar, gut. Und jetzt hast du ja vorher schon gesagt, ihr habt euch zusammengeschlossen zu so einem ganzen Network eben und arbeitet auch mit lokalen Partnern vor Ort zusammen. Das heißt, es gibt dann auch ein extra Programm dafür.
Na klar, das sind alles so, man darf sich das nicht vorstellen als riesige Sender mit hunderten von Mitarbeitern wie Flux FM.
Nein, Tausende, Tausende.
Sondern das sind halt kleinere Initiativen. Da ist zum Beispiel ein Radiosender, der nur Bildungsprogramme macht. Dann ist ein anderer Radiosender, der macht ganz, ganz tolle Nachrichten. Und ein anderer Radiosender hat sich darauf spezialisiert, den Leuten zu sagen, welcher Checkpoint sicher ist und welcher vielleicht doch ein bisschen gefährlicher ist und in welches Krankenhaus man wann reinfahren kann und welche Straße befahrbar ist. Das heißt, es sind zum Teil Bildungsangebote, Kulturangebote, aber es geht halt auch ganz oft um Sicherheit und Gesundheit in den Sendungen.
Mhm. Gibt es denn jetzt zurzeit, du hast es gerade gesagt, ihr macht das jetzt schon seit ein paar Jahren und ihr macht es auch immer noch und ihr werdet es, davon gehe ich jetzt mal aus, auch in Zukunft weiterhin tun. Gibt es denn jetzt aber in der aktuellen Situation auch nochmal Schwierigkeiten, erhöhte Schwierigkeiten? Also die Lage hat sich ja in den letzten Jahren auch immer weiter zugespitzt.
Also genau, mit dem Fall, sozusagen mit dem Fall Aleppos, hat sich für die Journalisten im Allgemeinen im Land die Lage dramatisch verschlechtert. Aleppo war sozusagen für die Medienmacher, die man vielleicht der Opposition zuordnet, war das im Grunde so der beste und sicherste Ort für eine lange Zeit. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, viele Journalisten haben das Land verlassen, arbeiten von der Türkei aus, aus dem Libanon oder aus Jordanien. Das ist natürlich ganz dramatisch, auch für die Sender, mit denen wir arbeiten. Idlib ist jetzt sozusagen in Syrien die letzte Stadt, wo freie Medien noch dort produziert werden können.
Mhm. So, und letzte Frage vielleicht noch. Ihr habt diesen Transmitter, also das hast du vorhin auch kurz angeschnitten, wirklich auch so gebaut, dass man ihn relativ einfach nachbauen kann. Das heißt, Leute vor Ort bekommen dann über, wie nochmal, Informationen über eine Bedienungsanleitung zum Nachbauen oder was? Die wird dann mitgeliefert.
Also das mit dem Nachbauen kann ich nicht so empfehlen, weil wir haben wirklich 2 Jahre gebraucht, um dieses Gerät zu entwickeln. Okay. Und ehrlich gesagt, alles, was da drin ist, in der Tat kann man das nachprogrammieren und sich irgendwo zusammenstellen. Aber die Schwierigkeit bei so UKW-Übertragung liegt echt im Detail. Mhm. Wir bemühen uns halt, wir haben sehr viel Bestellungen aus aller Welt und bemühen uns, das Gerät da überall hinzuschicken, wo das jemand haben möchte. Aber klar, das ist bei uns alles Open Source. Auf der Webseite kann man genau sehen, welche Bestandteile das hat. Und wenn jemand Lust hat, das nachzubauen, dann sind wir dann natürlich auch sehr hilfsbereit.
Media Incorporation and Transition, eine NGO aus Berlin, kurz MICT, hat natürlich logischerweise, klasse, auch einen Internetauftritt. Man kann unter MICT-international.org, glaube ich, sich noch ein paar Infos einsammeln. Beziehungsweise wenn man Pocket FM googelt, bekommt man auch noch ein paar Infos, richtig?
Genau, so ist das.
Gut, und dann gibt es natürlich auch nochmal nähere Details zum Projekt. Auf alle Fälle eine tolle Geschichte, die ihr da macht, Klaas. Ich sag erstmal Dankeschön fürs Interview und dann euch noch Happy World Radio Day.
Alles klar, vielen Dank.
Danke, ciao.
Tschüss.